Wir reden heute über den Almanach der Ungeheuer und die Winterwacht für DSA 5. Heute gibt's mal wieder eine Doppel-DSA-Folge und wie inzwischen fast immer, wenn es um das schwarze Auge geht, gilt, dies ist eine Gastrezi, die Ivy Demirtel für uns geschrieben hat und wir haben sie nur für das Video gekürzt und etwas umgebaut. Beziehungsweise, es ist eigentlich ja keine echte Gastrezi, denn Ivy ist ja Teil unseres Teams, aber es ist nicht so, dass Maike die Bücher gelesen hätte oder ich, der das hier vorliest, also Nico. Ihr wisst schon, was ich meine. Also, es geht um den Almanach der Ungeheuer und um Winterwacht, beide Ende 2023 erschienen. Der Almanach der Ungeheuer ist ein Ingame-Band mit Fokus auf aventurische Kreaturen und Monster. So ein wenig wie die Traktatus-Bücher aus DSA 4-Zeiten oder Myranische Monstren. Die Texte zu den einzelnen Kreaturen wurden von 4 verschiedenen AutorInnen verfasst, Ingame wie Outgame. Man soll es also auch in der Spielwelt finden und lesen können. Zu Wort kommen 2 Zoologinnen, ein Magier und ein Monsterjäger. Zu den Texten kommen Kommentare dieser Schreiberlinge, die in verschiedenen Fonts gesetzt sind, was das Layout auflockert. Und was ist drin? Das Buch beginnt mit 6 Seiten Erläuterungen zu Systematik und verwertbaren Teilen der Viecher. Sind sie gute Trophäen? Kann man sie essen oder in Alchemika verwursten? Das ist für reisende Abenteurer nützlich, hat aber eher anekdotenhaften Charakter und geht nicht stark ins Detail. Im Kernstück des Bandes werden 66 Ungeheuer meist zweiseitig und meistens mit wunderhübschen Illustrationen beschrieben. Da gibt's dann jede Menge inneraventurisch bekannte Fakten, alternative Namen wie Schwertpferd für das Einhorn und Basisstatistiken wie Größe, Gewicht und Gefahrenpotenzial oder wann ihre Brunftzeit ist. Darauf folgen Fließtexte und Kommentare. Einiges davon doppelt sich mit den Infos aus den Bestiarien, anderes ist wilde Spekulation, die unterhaltsame Abenteuer Anreize bieten kann. Der 8-seitige Abschnitt zu den Tierköniginnen gegen Ende ist als Briefwechsel gestaltet und kann so gut wie keine Fakten, dafür aber erneut viele spannende Spekulationen bieten. Die 4 Ingame-AutorInnen haben unterschiedliche Beschreibungsschwerpunkte und lassen sich anhand ihres Schreibstils gut unterscheiden. Diese Form der Darreichung macht ein eher als Nachschlagewerk konzipiertes Buch gut und abwechslungsreich lesbar und keinesfalls so trocken, wie es bei einem solchen Band zu befürchten gewesen wäre. Insbesondere durch die gegenseitige Kommentierung der AutorInnen am Ende eines Abschnitts entstehen unterhaltsame Momente, wenn 2 ExpertInnen die Kompetenz des jeweils anderen zu untergraben versuchen. Es ist eigentlich alles drin, was man braucht, von Klassikern wie Basilisk, Eisigel, Greif und Gruftassel über Borbarat-Moskitos, Riesenamöben und Todeshörnchen, verschiedene Drachen und Würmer und sogar Vampire, Walpodinger und Wollnashörner. Der Preis ist im Vergleich zu gleich dicken Büchern von vor ein paar Jahren um 50% gestiegen. Aber naja, dazu kein Kommentar, so ist das wohl. Unsere Gastrezensentin Ivy hat als Buchhändlerin und ehemalige DSA-Redakteurin Verständnis dafür. Ansonsten gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Eins der besten DSA 5 Bücher, gerade wenn man auf Ingame-Zeug steht, 8,5 von 10 Punkten. Kommen wir zu den Winterwacht-Bänden. Die Winterwacht nennt sich die Produktreihe zum Bornland, dem vom zaristischen Russland und von slawischer Folklore inspirierten Nordosten Aventuriens. Kernstück ist eine Regionalspielhilfe, die DSA 5 Spielende schon vor 7 Jahren dringend gebraucht hätten, als die Theaterritterkampagne genau dort spielte. Die 9 Bücher spielen jetzt folgerichtig nach Abschluss dieser Kampagne und berücksichtigen auch alles, was sich durch sie am Setting verändert hat. Wir reden jetzt hier über die 3 wichtigsten Bände dieser Produktreihe und außerdem über die neue Publikationsstrategie des Ulysses Spiele Verlags. Denn die Winterwacht ist die erste Regionalspielhilfe, RSH, die auf eine neue Art konzipiert ist. Statt eines großen Buches und optionaler Zusatzbände gibt's jetzt einen regelfreien Fluffband für die Spielenden, den man also auch mit DSA 4 oder jedem anderen Regelwerk nutzen kann. Ein Buch für die ESL namens Mysterien der Winterwacht, das Regeln, Hintergründe und ein Abenteuer enthält, sowie ein reines Regelbuch für SLV-Spielende, das sich Helden der Winterwacht nennt. Fangen wir mit der eigentlichen RSH an. Die Winterwacht, das Bornland und die Wahlberge. Nach ein paar Seiten, die sich allgemeinen geografischen und politischen Dingen widmen, sehen wir schon am Teil über Pflanzen und Viecher den ersten großen Unterschied. deren Werte sind in den Mysterienband gewandert. Kernthemen des Buchs sind Spannungen zwischen Adel und gemeinem Volk, bornische Schwermut gegen Wunsch nach Veränderung, das mystische Erwachen des Bornlands, also das Erstarken der magischen Natur und der grüne Wall, der das Bornland vor Gefahren aus dem Riesland schützen soll. Wem das nichts sagt, der muss sich keine Sorgen wegen Demenz machen. Das ist neu und hat was mit dem Abenteuer aus dem Mysterienband zu tun. Es geht um einen Schutzwall, in dem Natur und Klima komplett verrückt spielen. Es folgen 37 Seiten über die Region und ihre Bewohner, von der Handelsstadt Festum über den Bornwald, Severi und das Sumpfland bis hin zu den Walbergen. Städte und Dörfer werden wie gewohnt alphabetisch aufgelistet und die größeren Siedlungen wie Festum, Norburg oder Valusa haben auch Karten erhalten. Der neue grüne Wall reicht von den Hängen des Ehernen Schwerts bis zu den Flüssen Walsach und Uwe. Auf 25 Seiten geht's um Kultur und Wissenschaft der Bornländer, Norbaden und Goblins. Um Namen, Aberglauben, Bräuche, Tracht und Sprache. Es werden einige ausgewählte Bronjaren-Familien, also Adelsfamilien, und ihre Beziehungen vorgestellt und anhand des für die Region speziellen Themas Leibeigenschaft gibt's ein paar Vorschläge für das Spiel damit. Auch Magier- und Kriegerakademien sind hier ohne Werte beschrieben, der Text ist allerdings größtenteils deckungsgleich mit der Beschreibung im Regelbuch Helden der Winterwacht. Im Abschnitt Waffen und Rüstungen ist das besser gelöst. Diese Dinge werden auch ohne Werte, aber auch deutlich kompakter in 1 bis 3 Sätzen beschrieben. In Helden der Winterwacht ist dann eine ausführliche Beschreibung. Die Preise für diese Waffen gibt's im Folgeabschnitt zur Wirtschaft, aber das wirkt nicht ganz rund. Götter und Dämonen und Zauberei und Hexenwerk widmen sich auf jeweils 6 Seiten Religion und Magie. Unter anderem gibt's eine Liste wichtiger Tempel und Beschreibungen zur Glaubenswelt der Bornländer Norbaden und deutlich knapper auch der Goblins. Es geht aber auch um den namenlosen Rondra und Kor. Schwerpunkt der Magie liegt auf den Hexen, den norbadischen Zibilias und auf den Goblin-Zauberinnen. Auch die lokalen Akademien werden vorgestellt und hier gibt's angenehmerweise keine Doppelung mit dem Regelband. Rang und Namen ist wie immer die NSC-Sektion, die hat hier 16 Seiten und 12 davon gehen für ganzseitige Beschreibungen wichtiger Meisterpersonen drauf, das ist neu. Die meisten kennt man aus der Theaterritterkampagne, der Rest wird in der bekannten Halbseitenform dargestellt. Die Auswahl ist abwechslungsreich, reicht vom Adelsmarschall bis zum Goblin-Rattenfänger. Die Geheimnisse dieser NSCs sind jetzt im Mysterienband gelandet. In Mythos und Historie wird die lange Geschichte des Bornlands, von der Besiedlung durch Elfen und Goblins über die Alhani und das Erstarken der Theaterritter bis hin zur Adelsrepublik der Gegenwart aufgearbeitet und auch die Ereignisse der Theaterritterkampagne werden ausführlich dargestellt. Das Buch ist angenehm, unterhaltsam und spannend geschrieben. Es ist übersichtlich aufbereitet und sieht dabei stimmungsvoll aus. Das liegt auch am neuen Layout, das durch das Weglassen von Werten aufgeräumter sein kann. Auch der Verzicht auf die Fexens-Redenkästchen hilft hier und über die kann man ja sowieso geteilter Meinung sein. Wir bei Orkenspalter TV fanden die in bisherigen Reviews immer ziemlich unnütz, da sie meistens inhaltsleer und charakterlos wirkten. Ivy, die ja die Vorlage für diese Review geschrieben hat, fand sie manchmal schon gut. Für wen ist das jetzt also was? Klar, für alle, die mehr über das Bornland zum aktuellen Stand wissen wollen und die keine Regeln haben wollen, aber die gleichzeitig nicht die SL-Hintergründe kennen wollen, also für Spielende. Allerdings enthält der Band eben auch Spoiler für die Theaterritterkampagne und das ist nun mal die Kampagne, die man vielleicht mit diesem Buch spielen will. Nach wie vor also unglücklich, dass diese RSH nach der Kampagne erscheint. Die Trennung zwischen Wissen für Spielende und SL ist aber sowieso nicht immer ganz sauber. Wir kommen daher auf 7,5 von 10 Punkten. In Mysterien der Winterwacht ist jetzt all der Kram für die SL ausgelagert. Mysterien der Orte und NSCs des Bornlands und all der Wertekram, zum Beispiel für Viecher, Pflanzen, NSCs, dazu kommen Szenario-Ideen und das Abenteuer Die Strenge des Winters, das halbe Buch füllt. Das Layout sieht hier grob aus wie früher. Der Band kann nicht wirklich für sich selbst stehend rezensiert werden. Vieles bezieht sich auf die RSH, ohne die versteht man das Buch nicht. So ist es aber auch gedacht. Außerdem gilt, kennt man die Geheimnisse aus der Theaterritterkampagne und rund um das Erwachen des Bornlands bereits, erwartet einen in den Mysteria et Arcana leider nicht viel Neues. Nicht immer ist dabei die Informationsverteilung zwischen der RSH und dem Mysterienband gelungen und manche Begriffe werden weder in der Regionalspielhilfe noch im Mysterienband erklärt. Das Erwachen des Bornlands bleibt ein schwer greifbares Konzept. Aber mit dem grünen Wall, der gegen Namenloses aus dem Riesland schützen soll, wird es etwas konkreter und bindet auch die SCs besser ein. Manchmal bleibt es aber auch bei vagen Andeutungen, mit denen man als SL wenig anfangen kann, wie zum Beispiel,
Zitat, über welche Macht der mysteriöse Stein noch verfügt, wird die Zukunft erst noch zeigen. Die Mysterien der Personen schwanken stark in der Nützlichkeit, von belanglos und fast wortgleich, auch schon in der RSH beschrieben, bis zu wirklich tollen Hintergründen und Geheimnissen, die zahlreiche Spielanreize liefern. An einigen Stellen sind bei den Werteblöcken Fertigkeiten oder Zauber aus Bänden mit Erweiterungsregeln angegeben und es wird unter anderem auf Bestiarien, aventurische Magie oder Götterdiener oder das Grimorium Cantiones verwiesen. Spielt man ohne Erweiterungsregeln, kann man das angeblich alles getrost ignorieren. Wichtige Sonderfertigkeiten und Vorteile und Regeln zu Feenwesen sind im Band enthalten. Dieses Vorgehen wirkt aber schnell etwas absurd, zum Beispiel bei den Humus- oder Eisnymphen. Die stehen in diesem Fall dann plötzlich ohne elementare Sprüche da, sind also komplett witzlos, denn die stammen ja allesamt aus Erweiterungsbänden, auf die hier nur verwiesen wurde. Wenn man die Bücher nicht hat, kann man in der kostenlosen Regelwiki nachschauen. Immerhin wird so umgangen, dass Zauber doppelt und dreifach abgedruckt werden, was ja früher unser Kritikpunkt war. Kommen wir zum Abenteuer. Die Strenge des Winters soll auf 45 Seiten Reisen und Dungeon-lastiges für erfahrene oder kompetente Heldinnen im Jahre 1045 nach Bosbarans Fall und maximalen Bezug zur lebendigen Geschichte, also zum Metaplot, bieten, wie man es bei einem Regionalabenteuer auch erwarten würde. Die Story wollen wir möglichst nicht spoilern. Trotzdem Mini-Spoiler. Der lange Winter sucht das Bornland heim und die SCs müssen es vor einer übernatürlichen und übermächtigen Bedrohung beschützen. In einem Ritual wird die Seele des Landes um Hilfe gebeten und daher geht's im Auftrag der Pereine-Kirche darum, Ritualgegenstände zu beschaffen. Das ist jetzt nicht gerade die neue Erfindung des Rades, aber auch noch nicht das ganze Abenteuer. Denn schnell entsteht ein Kompetenzgerangel zwischen Mächtegruppen und die SCs müssen vermitteln. Es folgt eine Metaplot-Cutscene, ein Rechercheteil mit vielen spannenden, zu erspielenden Lore-Fetzen und daran gekoppelt ein freier Reiseteil durchs ganze Bornland bis hin zum Dungeon-Action-Finale mit knackigem Endkampf. Bei Metaplot-Abenteuern ist oft die Gefahr da, dass die HeldInnen nur NSCs beim Lösen des Plots zuschauen. Das wird hier clever umgangen, indem das Problem von vielen Parteien und an vielen Fronten angegangen wird. Das heißt aber auch, dass viel im Hintergrund passiert, was die SL im Blick behalten und steuern muss. Zudem muss oder kann die SL die Ereignisse der Theaterritterkampagne mit einbeziehen, sofern denn die gleichen Charaktere gespielt werden und dementsprechend verändert sich das Verhalten der NSCs gegenüber der Gruppe. Das kann das Abenteuer bereichern, aber auch torpedieren. Daher sind wir unschlüssig, ob wir empfehlen würden, es mit den gleichen SCs zu spielen. Wie genau ist aber unmöglich vorherzusehen, daher entsteht auch hier mehr Arbeit für die SL. Genauso übrigens der freie Reiseteil. Der ist schön sandboxig, aber es braucht eine improfreudige Meisterin. Und natürlich kann man das ohne die Regionalspielhilfe nicht leiten, aber das sollte ja klar sein. Trotz dieses Aufwands ist das ein ordentliches und spaßiges Abenteuer, das trotz des offenen Reiseteils eher linear aufgebaut ist. Man sollte als Spielender das Gefühl bekommen, etwas gerissen zu haben und dass das Bornland auf die eigenen Aktionen reagiert und davon nachhaltig geprägt wird. Die Promi-NSCs sind natürlich auch da, aber sie lassen den HeldInnen genug Raum. Aufgabe also erfüllt. Die 45 Seiten sind aber zu wenig Platz für das, was das Abenteuer will. Insgesamt sind die Mysterien der Winterwacht, wie gesagt, schwierig zu beurteilen, da das Buch und auch das Abenteuer für sich genommen nicht funktionieren kann. Das Konzept wäre jedenfalls überzeugender, wenn die Infoverteilung durchdachter daherkäme, aber die Idee ist ja noch neu, nicht unumstritten und das wird vermutlich in kommenden Bänden besser. Wenn wir die Mysterien wieder in die RSH integrieren würden, bliebe deren Wertung unverändert. Für die Mysterien selbst vergeben wir jetzt hier keine Wertung, da es eben kein für sich alleinstehendes Buch ist. Und nun zu den Helden der Winterwacht. Dieser Band ist nur für DSA 5 gedacht und enthält Regeln, um Bornland-typische HeldInnen zu erstellen. Dabei richtet er sich vor allem an Spielende, aber die SL braucht wahrscheinlich auch die enthaltenen Erweiterungsregeln. Es gibt Goblins als spielbare Spezies, regionstypische Vorteile, Wesenszüge und Sonderfertigkeiten. Einige der Professionen in diesem Buch sind nicht neu, aber unter anderem gibt es goblinischer Rattenfänger, Kriegerin, norbadischer Sippenkrieger, Magier, Zibilia, Goblinzauberin, die bornische Rondrianerin und den Erleuchteten des Blutes. Die Helden-Hintergrundtabellen mit passenden Lokalkolorit sind bei der neuen RSH-Aufteilung ebenfalls passenderweise in diesen Band gewandert. Und auch die Rüstkammern der Vergangenheit sind jetzt Teil der Helden der Bücher. Es gibt also hier die Werte für Waffen und Rüstungen, aber auch für Tierbegleiter, Fahrzeuge, Gifte. Ausrüstungsgegenstände, die wirkliche Meisterinformationen enthalten oder an Mysterien anknüpfen, findet man hier im Gegensatz zu früheren Rüstkammern jedoch nicht mehr. Brauchbar und nötig ist dieser Band nur für jene, die mit DSA 5 Regeln spielen. Ein Blick ins Wiki tut es hier aber auch, wenn die Inhalte dort eingetragen wurden. Was immer eine Frage der Zeit ist. Auch dieses Buch steht wohl nicht für sich allein, denn kaum jemand wird sich die Regeln für eine Region holen, deren Fluff er nicht kennt. Jetzt müssen wir zum Abschluss über die Sinnhaftigkeit dieser neuen Aufteilung reden. Vorab, Ivy hat dazu nochmal circa 4 Seiten geschrieben und es teilweise einen Rant genannt. Ihre kompletten Gedanken zu diesen Büchern gibt es als PDF bei uns auf Patreon. Für die ist in dieser kurzen Review einfach kein Platz und sie sind auch sehr ambivalent. Denn ihre Antwort ist ein klares Die Textdopplungen stören und sind ja nur für den Fall da, dass jemand sich die Mysterien oder Regeln ohne die RSH kauft, was ja schon sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Aber okay, dieser Sonderfall mag existieren und legitimiert das. Alternativ kann man sich den Regelband dank der Wiki ersparen, wodurch man aber auch auf die Beschreibungstexte verzichten muss. Die Trennung der Infos für SL und Spielende ist aber auch nicht konsequent und oft ist diese Trennung auch nicht gut möglich. Dieses Problem hatte DSA von Anfang an und daher gibt es auch hier Doppelungen. Ivy fragt sich auch, ob diese Trennung der Infos wirklich sein musste. Klar, regelfreie Bücher sind cool und wurden von vielen gewünscht. Vor allem von Leuten, die das DSA 5 Regelwerk nicht nutzen wollen. Aber warum das Auslagern der SL-Infos in dieser extremen Form? Das schafft eine ziemliche Unordnung. Ist es echt so ein Problem, dass sich SCs beim Lesen der RSH aus Versehen oder vorsätzlich spoilern? Und ist das nicht deren gutes Recht als mündige Personen? Eine Art Broschüre mit den SL-Infos hätte es ja auch schon getan. Stattdessen wurden diese Infos aber nun doch mit Regeln und einem recht großen Abenteuer zusammengelegt. Da verliert es ja seinen Sinn, die RSH als regelfrei anzupreisen, wenn man sich mit dem Mysterienteil, den man ja für das Bespielen der Region schon braucht, dann eben doch Regeln kaufen muss und dazu ein Abenteuer, das man vielleicht gar nicht wollte und das es beim früheren Konzept noch einzeln gab. Sinnvoll ist das dann eigentlich nur für Sammler, Leute, die nur lesen, aber nicht spielen wollen oder eben alle, die Spaß an DSA 5 als Regelwerk haben. Soll ja noch ein paar davon geben. Mit der Auslagerung der sonstigen Regelelemente in die Helden der Winterwacht hat Ivy übrigens keinerlei Probleme, das funktioniert halbwegs sauber. Sie mutmaßt, dass das Auslagern von Regeln bei der Redaktion wichtiger war als die Trennung in SL und SC-Infos. Also keine Kritik an dem Konzept der Helden der Bücher, aber jetzt reden wir nochmal ausführlich über die Infotrennung. Sinnvoller wäre ja eine noch kleinteiligere Aufteilung in ein alleinstehendes Abenteuer, eine Broschüre mit SL-Infos und der Regelkram kann ja dann, ins Regelbuch? Und warum wird das so nicht gemacht? Vielleicht hilft dir der folgende Abschnitt. Und Disclaimer, ich, Nico, habe hier Ivys Gedanken wirklich brutal zusammengekürzt und sie kommt auch zu dem Schluss, dass die neue Aufteilung unterm Strich für die KäuferInnen nicht teurer ist, weil sich der Preis pro Seite im Schnitt nicht geändert hat. Im Schnitt. Auf die einzelnen Bücher bezogen schon. Auch wenn die Unterteilung in regelfreie und regelenthaltende Bücher total unpraktisch ist. Aber jetzt mal ein Einwurf von mir zum Thema teurer, mal ehrlich. Früher kostete eine RSH mit 196 Seiten 50 Euro. Diese neue RSH mit 132 Seiten kostet 40 Euro. Das ist übrigens ca. 20% teurer pro Seite. Okay, Dinge werden teurer. Und wenn ich die Beschreibung des Settings eben komplett haben will, mit allen Infos, zahle ich dank dem extra Mysterienband, der 30 Euro kostet, am Ende eben 70 Euro. Dafür habe ich ein Abenteuer dazu bekommen, das früher 18 gekostet hätte. Also macht das an der Preis-Leistung keinen großen Unterschied. Aber vielleicht wollte ich das Abenteuer eben ja auch gar nicht haben. Und ich habe Regeln bekommen, die ich eben gemäß des Konzepts vielleicht auch nicht haben wollte. Und wenn ich sie haben will, dann kriege ich am Ende beim Kauf aller 3 Bücher die gleichen Inhalte wie früher, wenn ich mir die RSH, die Rüstkammer und das Abenteuer geholt habe. Zahle aber 17 Euro mehr. Dafür kriege ich auch 56 Seiten mehr. Das klingt erstmal fair. Das hat sich gereimt. Trotzdem muss ich damit jetzt aber eben 100 Euro ausgeben, nur wenn ich die Inhalte haben will, die ich früher in einem 50 Euro Buch bekommen habe. Und wie gesagt, auch mit dem Abenteuer und den Regeln hätte es 83 gekostet. Jetzt könnt ihr sagen, ja heul doch. Du willst die Regeln doch bestimmt sowieso gar nicht haben, so sehr wie ihr früher über die DSA 5 Regeln und ihre Verteilung gelästert habt. Und das stimmt. Genau wie Ivy begrüßt sich das Auslagern der Regeln. Aber trotzdem bleibt dann, ich muss 70 Euro hinlegen für den Fluff, der jetzt auf 2 Bücher verteilt ist. Am Ende hat sich der Verlag aus meiner Sicht wieder eine Hintertür geschaffen, um mit einer angeblichen Vereinfachung dafür zu sorgen, dass wir doch mehr Bücher kaufen müssen, als wir wollten. Aber wenn wir ehrlich sind, geht es hier vor allem um Sammler, die dann auch sich mehr Bücher ins Regal stellen können. Wie gesagt, das waren jetzt Nikos Gedanken und nicht Ivis. Sorry für eventuelle Verwirrungen, wir sollten wohl Ivi und Nico-Inhalte sauberer trennen. Was? Wir wünschen uns beide eine Regionalspielhilfe mit allen Infos, auch den SL-Infos, regelfrei. Vielleicht kann man die SL-Infos auch in einer Broschüre beilegen, die man rausnehmen kann. Ein Regionalabenteuer als Einzelband und einen Regelband mit Fertigkeiten, Monster- und Gegenstandswerten. Aber es ist ja auch leider Fakt, dass sich Abenteuer nicht so gut verkaufen wie Settings und Regeln. Von daher nachvollziehbar, wie das hier gelaufen ist. Wie gesagt, Ivis ungekürzte Textbesprechung dieser Bände gibt es bei uns auf patreon.com/orkenspalter.tv und in diesem Fall habe ich das als offenen Post in unserem Blog angelegt. Das heißt, ihr könnt euch das auch als nicht zahlende User auf Patreon bei uns anschauen. Natürlich freuen wir uns, falls ihr uns auf Patreon unterstützen wollt, falls ihr euch das leisten könnt. Und wir bauen gerade unsere Patreon-Seite ein wenig um die Inhalte, die man dort bekommen kann, besser darzureichen, zu strukturieren und fairer aufzuteilen. Das meiste an exklusiven Inhalten bekommt man übrigens trotzdem immer noch ab 2 Euro im Monat. Und davon leben Malgi und ich und bezahlen nette Menschen wie Ivi, die uns, wie gesagt, diese Gastrezi eingereicht hat. Bis nächste Woche, wenn wieder Malgi hier sitzt. Tschüss. Thank you.